Das wär's doch mal, so ein König, so der Homeschooling-König, ganz persönlich, auf Freundschaftsbasis. Mal was ganz Neues. Aber das, was Samuel vorher so festgehalten hat, stimmt. König auch brauchen. Gerecht, ehrlich, aufrichtig, ein Freund. Wer könnte das nicht gebrauchen? Wenn der König von Deutschland, der König von der Welt so wäre? Aber er ist so. Beeindruckend. Bei der Geburt Jesu haben es die da so von weit herkommen, die Weisen aus dem Morgenland, als erste verifiziert. Wo ist der neugeborene König der Juden? Und dann geht das ganze Leben von Jesu in königlichem Walten, Wunder, vollmächtig den Naturgewalten gebieten, Reden vom Reich Gottes, das sind alles messianische Prädikate. Manche erkennen sie, anderen bleiben sie ein Stück weit verborgen. Und der Kreis schließt sich oder der Bogen endet am letzten Lebenstag Jesu. Wenn er nämlich mit Pilatus ins Gespräch kommt. Und dann kommt es zum, sagen wir, der Clash der Königtümer. Hört mal rein, Johannes 18. Da führten sie Jesus von Kaiphas zum Prätorium. Es war früh am Morgen und sie gingen nicht hinein. Sie, also die Schriftgelehrten, die Pharisäer, damit sie nicht unrein würden, sondern das Passamahl essen könnten. Dann geht Pilatus hinaus und verhandelt, ob der Jesus irgendwie freizukriegen wäre, aber die Masse bleibt hart. Dann ging Jesus wieder hinein ins Prätorium und rief Jesus und fragte ihn, bist du der König der Juden? Jesus entgegnete, sagst du das von dir aus oder haben es dir andere über mich gesagt? Pilatus antwortet, bist du denn ein Jude? Bin ich denn ein Jude? Dein Volk und die hohen Priester haben dich mir überantwortet. Was hast du getan? Jesus antwortete, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wäre mein Reich von dieser Welt, meine Diener würden darum kämpfen, dass ich den Juden nicht überantwortet würde. Nun aber ist mein Reich nicht von dieser Welt. Da fragt ihn Pilatus, so bist du dennoch ein König? Jesus antwortete, du sagst es, ich bin ein König. Ich bin dazu geboren und in die Welt gekommen, dass ich die Wahrheit bezeugen soll. Wer aus der Wahrheit ist, der hört meine Stimme. Da spricht Pilatus zu ihm, was ist Wahrheit? Und als er das gesagt hatte, ging er wieder hinaus zu den Juden und spricht zu ihnen, ich finde keine Schuld an ihm. Herr, segne dein Wort an uns allen. Amen. Eine hochspannende Szene. Jesus steht unmittelbar vor dem Kreuz. Herrscher trifft Herrscher, König begegnet König, obwohl optisch waren das Welten. Pilatus genüsslich auf seinem Richtstuhl sitzend, alles hört auf mein Kommando. Ich bin übrigens Statthalter von Rom, komme gleich nach Augustus, dem großen Cäsaren. Und dort, gebunden, mit gesenktem Haupt, leidendem Blick, ist das überhaupt ein König? Ja, ist das überhaupt noch ein Mensch, eine geschundene Gestalt? Und dann kommt es zum Gespräch zwischen diesen so ungleichen Partnern und doch zwischen zwei Königen. Da ist hier Pilatus, sichtbar, fassbare Macht, Prunk und Glanz und Soldaten auf Fingerschnipsen. Und da ist dort ein König ohne Reich, ohne Macht, ohne Diener, ohne alles. Da ist hier einer, der das Gespräch führt, aber der nur Fragen stellen kann. Viermal fragt Pilatus, ein Leben ohne Antwort. Und da ist dort Jesus, der sagt, ich bin's. Der bei allem Gebeugtsein souverän dasteht. An mir entscheidet sich's. Da ist hier der vermeintlich freie Pilatus. Er kann sagen, was er will, er kann gehen, wohin er will. Aber ist er wirklich frei? Und da ist dort Jesus, zwar in Ketten und Striemen, aber nur dem Vater untertan. Ich habe die Freiheit, mein Leben zu geben oder es zu lassen, sagt Jesus. Da ist hier der Herrscher dieser Welt, der dann irgendwann mal in die Geschichtsbücher eingeht, aber längst vergessen ist. Und da ist dort der König des Universums, dessen Name bleibt für immer und ewig. Da ist hier einer, der lügt, seine Macht erhalten will und sich dann am Ende die Hände in Unschuld wäscht. Und da ist die Wahrheit in Person auf der anderen Seite. Hier der Getriebene von den Juden und von der Masse, vom Mob. Und hier der Souverän, auch wenn es ganz anders aussieht. Eine bewegende Szene. Welches Königtum wird sich durchsetzen? Welcher König wird am Ende Recht behalten? Pilatus oder Jesus? Wir wissen es. Und der Apostel Johannes, der weiß es zu genau. Später auf der Insel Patmos, hochbetagt, bekommt er eine Schau in das ewige Königtum Gottes. Und dann notiert er für uns: Johannes an die 7 Gemeinden in der Provinz Asien, Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt und von den 7 Geistern, die vor dem Thron sind. Also Gnade vom erhabenen Gott und Gnade von Jesus Christus, welcher ist der treue Zeuge, der Erstgeborene von den Toten und Herr über die Könige auf Erden. Ihm, der uns liebt und uns erlöst hat und von unseren Sünden mit seinem Blut erkauft und uns zu Königen und Priestern gemacht hat vor Gott, seinem Vater, ihm sei Ehre und Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Er bleibt der König Jesus, durchs Kreuz hindurch, durch diese Niederlage vermeintlicher Art hindurch. Er bleibt und ist Herr aller Herren. Mehr noch, macht uns zu Königen und Priestern. Was für ein Geschenk. Ich bin ein König. Das gilt in allen Dimensionen der Weite. Er beherrscht nicht nur ein Reich. Er ist Herr des Universums, Schöpfer. Ich bin ein König. Das gilt aber nicht nur in den weiten Dimensionen, das gilt auch im Persönlichen. Ich bin dein König. Er zielt nicht nur auf die Größe, er zielt auf die Person. Auf meine Person, auf deine Person. Und uns gilt dann durch Jesus, ihr seid Königskinder, Töchter, Söhne des Höchsten. Was für ein Vorrecht, im himmlischen Adel hineingeboren, unverlierbar, gehalten. Wir gehören ganz zu ihm. Gerecht muss er sein, der König. Und ehrlich und aufrichtig soll er sein. Und ein Freund soll er sein. Ja, das war nicht nur der Schulwunsch, das ist der Wunsch von so vielen. Ich denke einmal weiter. Was bringt dieser König Jesus, der Christus, das ist ja das griechische Äquivalent für Messias. Also was bringt dieser gesalbte König denn mit? Ich habe mal einen aus dem Internet kopiert. Nein, nicht der Jesus-König, aber immerhin ganz stattlich. Jesus, der Messias, der Gesalbte, der König aus Gottes Berufung in Davids Geburt, er bringt zunächst einen Titel mit. Ich bin der Christus, der König, der Gesalbte, der Unvergleichliche, der in Gewaltenteilung herrscht und doch Einheit ist mit dem Vater und dem Heiligen Geist, heute an Trinitatis. Denken wir da ganz besonders dran, hoffentlich nicht nur heute. Gott ist zu groß, um es in einer Person zu fassen. Gott ist zu beziehungsorientiert, um nur einer zu sein, drei in eins. Und das ist doch das Vorbild und das Geschenk. Wenn er mit sich so in Beziehung der Liebe lebt, dann sucht er diese Beziehung der Liebe nicht weniger mit uns. Er, der König, der Titel. Noch einmal diesen Bogen des Evangeliums. Johannes 1, da kommt Nathanael zu Jesus und stellt fest, du Jesus, ich habe es erkannt, du bist der König von Israel. Ganz am Anfang, bei der Jüngerberufung, das war die Erkenntnis, du bist's. Und wenn wir jetzt den Bogen bis ans Ende spannen, dann landen wir noch bei einem anderen Jünger, bei Thomas, dem Zweifler. Als der Jesus zu fassen bekommt, wörtlich zu fassen bekommt nach Ostern, kann er bekennen, mein Herr und mein Gott. Das ist sein Titel. König der Ehren, aber er möchte auch König der Herzen sein. Mehr noch, immer wieder neu, König meines, deines Herzens. Der Herzschlagkönig ist er. Und deshalb dürfen wir uns immer wieder neu ihm unser Herz anvertrauen. Sagen, Herr, komm in mir wohnen, zieh ein, Tochter Zion, freue dich. Du und ich, wir, freue dich. Der König kommt zu dir, nicht nur im Advent. Heute neu, morgen neu, jeden Tag neu. Aber was wäre ein König denn ohne Reich? Wir definieren Könige über ihr Reich. Das ist die Königin von England, klar. Oder das war der König des Frankenreichs. Oder der König, der die halbe Welt regiert hat. Alexander, der bekommt sogar noch den Namen, den Großen. Was ist ein König ohne Reich? Ein Witz. Das ist vielleicht so ähnlich wie bei Jim Knopf, König Alfons, der 11:45. Ein Fantasiegebilde, nett anzusehen, schön zu lesen für Kinder und Erwachsene, aber doch nichts Realistisches. Ein König braucht ein Reich. Und Jesus, der König, hat ein Reich. Aber der Begriff Reich oder Herrschaftsland oder Regierungsweite passt nicht so gut. Es geht nicht um Quadratkilometer, um Ländereien, um Kontinente, um Planeten. Wenn Jesus von der Königsherrschaft spricht, dann meint er die Regierungsform. Ich möchte der Regent sein, das Sagen haben. Ich bin der, der Einfluss hat, der Themen setzt. Ich bin der, der entscheidet. Wenn er ein Reich hat, dann sind das nicht so sehr die Ländereien, sondern es ist der Anspruch auf unser Leben, auf mein Handeln, auf meine Wege, auf meinen Beruf, auf mein Tun, auf mein Lassen. Das wird so deutlich, wenn der König einzieht, damals in Jerusalem. Da kommt er in seine Stadt nach Jerusalem, kommt quasi nach Hause. Und anfangs sind sie noch begeistert und bereiten ihm die Palmwedel und die Mäntel aus. Aber nachher kreuzige ihn. Wie kommt Jesus in unser Haus, in seine Stadt, in mein Leben? Empfangen, erwartet, bleibend. Und dann geht die Geschichte ja weiter. Jesus zieht nicht in den Palast von Jerusalem. Er biegt quasi rechts ab und landet im Tempel und wird dort im Tempel eine königliche Handlung tun, wie sie nur der Messias erwarten, vom Messias erwartet wird. Er bringt den Tempel zum eigentlichen Geschehen zurück, zur eigentlichen Gottesverehrung. Der König Jesus zieht auch bei mir in meinem Glauben ein. Auch in meinem Glauben braucht es manchmal ein Aufräumen. Weg mit dem selbstbewussten, stolzen, frommen Jochen Hägele. Hin zu dem, der ganz in der Anbetung landet. Weg von dem Lehrgebäude, der alles weiß, hin zu dem, der immer wieder neu sich beschenken lässt aus Gottes Wort. Ich glaube, auch das gibt es. Nicht nur, dass wir in unserem eigenen Leben Bereiche für uns behalten. Es gibt sogar Bereiche im eigenen Glauben, wo wir für uns bleiben, bei uns bleiben, es besser wissen als der König. Sein Reich, mein Leben, mein Glaube, wo er zu sagen hat. Und wir tun gut in der Haltung am Morgen, am Mittag, am Abend. Herr, füll mich neu mit deinem Geist und deiner Haltung. Ich habe noch etwas Drittes aufgeschrieben. Ein König ohne Macht ist machtlos, ist kein König. Ein König braucht nicht nur ein Reich, sondern er hat auch das Sagen. Er ist der Bestimmer. Er setzt seine Zeichen, Machtzeichen. Und in der Erfahrung der Geschichte ist es immer so, Machtzeichen von Königen sind oft auch mit Gewalt, mit dem letzten Wort, manchmal sogar mit dem Gehen über Leichen verbunden. Der König Jesus setzt Machtzeichen. Aber seine Macht heißt nicht Stärke, heißt nicht Sagen, heißt nicht klare Kante. Seine Macht heißt Liebe, Verschenken, sich hergeben. Liebe in der Dimension des Verschwendens. Seine Machtzeichen heißt, ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Seine Machtzeichen heißen nicht Schwert, sondern Wort. Aber nicht das Wort, das totschlägt, sondern das Wort, das aufbaut. Seine Machtzeichen heißen hinstehen und dem Sturm gebieten. Seine Machtzeichen heißen auftreten und der Krankheit gebieten. Seine Machtzeichen heißt den Gefangenen Freiheit zusprechen. Johannes der Täufer hatte Zweifel, ob Jesus der wirklich ist. Er sitzt im Knast, hat zu viel Zeit, um nachzudenken und zu grübeln und lässt fragen, bist du der König, der Messias, der Gesalbte? Oder warten wir auf einen anderen? Und Jesus gibt ihm die Antwort, die königliche. Schau, was du siehst. Lies nach, was da steht. Das ist der Ausweis meiner Königsmacht. Ich mache heil. Ich mache ganz. Ich bringe zusammen. Diese Macht ist nicht die Starke, sondern diese Macht ist die Vollmacht, die bevollmächtigt, die andere groß macht. Das ist das Großartige des Königtums Jesus. Er macht nicht sich selbst groß, er bringt uns groß heraus. Und unser Auftrag als Königskinder, wir bekennen ihn, den König aller Könige und Herr aller Herren. Wir machen seinen Namen und seine Ehre und seine Regentschaft groß. Bei unserem Bild sowieso, ein König ohne die entsprechende Kleidung, was ist das? Das Gewand, der Mantel, hier, schön, rot, purpurfarben, blau, mit Pelz besetzt, königliche Insignien. Aber wie war das bei dem König Jesus? Am Ende hatte er noch einen Mantel, ein Gewand. Sie reißen es ihm vom Leib am Kreuz und kommen dann noch kurz zur Besinnung, was für ein feiner Stoff. Von oben bis unten, ohne Naht, nichts Zusammengesetztes, etwas Ganzheitliches. Und einer der Soldaten ist der Glückspilz, er trägt am Abend die Beute mit nach Hause, dieses Stück Stoff. Aber was dieser Soldat vielleicht nie im Leben erfahren hat, nicht das Stück Stoff ist wertvoll, sondern der König ist wertvoll. Nicht der Mantel macht den König zum König, sondern der König macht den Mantel zu etwas Wertvollem. Wenn ich das für uns übertrage, dann heißt das doch, wir sind gekleidet mit priesterlichem Gewand. Petrus kann sagen, mit priesterlichem Kopfschmuck, mit königlichem Kopfschmuck geziert. Wir dürfen Krone tragen, von ihm verliehen. Nicht wir machen etwas aus uns, sondern dass der König uns seine Würde und seine Kleidung der Gerechtigkeit verleiht. Das gibt uns Wert. Das macht uns gottgefällig. Und Jesus erzählt von dem himmlischen, dem königlichen Abendmahl, der Hochzeitsfeier, wo einer dabei sitzt, der die falschen Kleider anhat. Und er muss gehen. Auch das ist der König. Dass der König uns zur Einladung ruft und alles für uns bereithält, aber nie zwingt. Und am Ende sagt, wer sich mir nicht königlich erweist, der darf nicht herein. Hast du dein königliches Gewand an? Nicht den Stolz nach außen, nein, sondern die Demut und die Güte und die Sanftmut und die Selbstbeherrschung. Die Bibel gibt eine Fülle von Qualitätsmerkmalen dieser neuen Kleidung. Lasst uns eingleiten vom Mantel der Gerechtigkeit durch den König der Ehren. Und natürlich ein König ohne Krone, eine Königin ohne Diadem, das geht nicht. Jesus hatte einmal im Leben als der König eine Krone auf. Aber was für eine? Es war die Dornenkrone. Die einzige Krone, die Jesus jemals getragen hat. Er, dem eigentlich die wertvollste, kostbarste, einmaligste Krone gebührt. Er kommt daher, Dornen durchgraben und Blut überströmt. Aber diese Dornenkrone hat nicht den Wert für den, der sie trägt. Für Jesus ist sie keine Auszeichnung. Aber diese Dornenkrone, die er trägt, hat einen Wert für dich und für mich. Für uns ist sie die Auszeichnung, dass alles bezahlt ist, dass er sich ganz hingegeben hat und dass er unserem Leben eine königliche Würde ganz neu verleiht. Die Dornenkrone ist Zeichen, dass es einmal zur Königskrone geht. Was heißt einmal? Schon heute sind wir Kronenträger. Aber wie oft erleben wir es, dass wir selber stolpern über uns und die Krone herunterfällt? Und wie scherzlich erleben wir es, dass andere uns vielleicht auch die Krone streitig machen oder vielleicht uns nicht gönnen oder gar vom Kopf herabsetzend sind. Dann kommt der Himmelskönig und sagt aufs Neue, meine Krone für dich. Nicht die Schmerzenskrone, die habe ich getragen, sondern die Königskrone, die Ehrenkrone. Wie würdest du dir den König vorstellen? Vielleicht kommt es nicht darauf an, wie ich ihn mir vorstelle. Nein, darauf kommt es gar nicht an. Denn dann landen wir in der Gefahr eines Pilatus, sondern wir müssen hineinschauen, wie sich uns dieser König vorstellt. Wunderbar. Amen.